Die ersten 4 Tage regnete es. Ich konnte kaum sehen, wo ich war. Dann hörte der Regen auf und hinter dem Rasen und den Nebengebäuden vor meinem Häuschen wurden Felder sichtbar, jedes von Reihen kahler Bäume gesäumt. Und weiter weg, je nach Licht, das Glitzern eines Flüsschens, ein Glitzern, das manchmal eigentümlicherweise ein Stück über dem Land zu schweben schien. Der Fluss war der Avon, allerdings nicht Shakespeares Avon. Später, als das Land mir mehr sagte, mehr von meinem Leben enthielt als die tropische Straße, in der ich aufgewachsen war, wurden die flachen, sumpfigen, gräbendurchzogenen Wiesen für mich zu Feuchtwiesen oder Nasswiesen und die niedrigen, sanften Höhenzüge im Hintergrund jenseits des Flüsschens zu Downs. Aber damals, nach dem Regen, sah ich, obwohl ich schon 20 Jahre in England lebte, nur flache Felder und einen schmalen Fluss.
Das Rätsel der Ankunft beschreibt der Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul in seinem gleichnamigen Buch. Der Einwanderer aus Trinidad zieht in ein kleines Tal in der Nähe von Stonehenge in Südengland. Jeden Mittag macht er einen ausführlichen Spaziergang. Immer dieselben Wege durch das kleine Tal. Naipaul schreibt auf, was er beobachtet. Der Soziologe Gerhard Schulze hat sein Buch gelesen.
Es ist was ganz Besonderes, hat einen ganz besonderen Zauber, immer wieder dieselben Spaziergänge zu gehen und zu sehen, wie verändert sich das, was ich da sehe, mit dem Wetter, wie verändert sich das mit den Jahreszeiten und immer wieder neu die Geräusche zu hören, die immer wieder ein bisschen anders sind.
Als Neuling im Tal, überwältigt vom Glück der fast vollständigen Einsamkeit, mit der ich in diesem historischen Teil Englands beschenkt worden war, der Einsamkeit, die mir über das Gefühl des Fremdseins hinweggeholfen hatte, war mir alles als vollkommen erschienen, als etwas Vollendetes. Doch kaum begann ich, um mich zu schauen, kaum bekamen Land und Leben Konturen für mich, da setzte auch schon der Wandel ein. Und ich suchte bei alten Vorstellungen nicht so sehr des Verfalls wie des steten Wandels und der Beständigkeit der Veränderung, Schutz vor der Betrübnis, die mich befiel, sobald irgendetwas, ein Tod, ein Zaun, ein Abschied, an die Vollkommenheit rührte, die ich hier gefunden hatte.
Spazierengehen heißt ankommen, häufiges Spazierengehen heißt Dasein. Rituale sind das sich vergegenwärtigen immer desselben und das Leben in der Wiederholung.
Selbst die Veränderungen, die der Spaziergänger V.S. Naipaul wahrnimmt, werden als steter Wandel, als etwas sich Wiederholendes gedeutet. Durch die ständigen Spaziergänge legt der Schriftsteller die Dünnhäutigkeit des Fremden ab und wird heimisch im fremden Land. Er gewinnt das Gefühl, angekommen zu sein. Für den Bamberger Soziologen Gerhard Schulze ist Naipaul damit ein Beispiel für jemanden, der nach der Logik des Seins lebt.
Sein meint den Aufenthalt, das sich Befinden in einem geschaffenen Möglichkeitsraum.
Das Sein hätten die meisten Menschen noch nicht so gut gelernt wie das Können, so Schulze. In seinem Buch »Die beste aller Welten« analysiert er die grundlegenden Strukturen der europäischen Moderne. Die sei geprägt durch ein umfassendes Steigerungsspiel, das den Möglichkeitsraum der Menschen immerfort erweitere und längst alle Bereiche der Gesellschaft erfasst habe.
Insgeheim und unausgesprochen wissen sie, dass sie alle am selben Strang ziehen. Und diesen selben Strang versuche ich eben auf den Begriff zu bringen, auf den er normalerweise nicht gebracht wird. Der Begriff heißt Können, ja? Erweiterung des Könnens, mehr Können. Und dieses mehr Können, das lässt sich keineswegs nur auf zum Beispiel Handys oder Digitalkameras eingrenzen, sondern das schließt vieles ein. Das schließt zum Beispiel auch die Wissenschaft ein. Ein wissenschaftliches Können besteht darin, dass ich ein Modell habe, unter dem ich viele scheinbar auseinanderliegende, chaotische Fakten auf einmal begreifen und zusammenfassen kann. Und das wiederum kann ein Techniker in seiner Könnensebene verwenden. Und was der Techniker macht, kann ein Ökonom, ein Produzent in seiner Könnensebene wiederum verwenden. Er kann dann etwas verkaufen und der Konsument kann es in seiner Alltagswirklichkeit gebrauchen. Also es sind verschiedene Bereiche des Könnens in diesem Steigerungsspiel aneinander angeschlossen. Und man braucht einen ganz umfassenden Begriff, um diese soziale Veranstaltung zu begreifen.
Das Steigerungsspiel habe viel Freiheit gebracht für die Einzelnen. Schulze ist kein Fortschritts- oder Technikkritiker. Autos, Handys, Computer, medizinische Innovationen und dergleichen sind ihm ein Zugewinn an Möglichkeiten. Er wertet den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt positiv. Aber das immer schneller, höher, weiter allein werde irgendwann absurd, wenn es nur noch um seiner selbst willen weitergehe.
Ich finde ein sehr schönes Beispiel in Tolstois Anna Karenina. In der russischen Gesellschaft von Petersburg belustigt man sich über einen deutschen Uhrmacher, der die Funktion hat, im Haus eines Fürsten immer die Uhren aufzuziehen und der das so mechanisch und kontrolliert tut, dass man über ihn witzelt, er sei selber eine Uhr.
Im Esszimmer sah er einen deutschen Uhrmacher die Uhr aufziehen. Dabei fiel ihm ein Witz ein, den er einmal über diesen gewissenhaften, glatzköpfigen Handwerker gemacht hatte. Dass der Deutsche selbst für Lebenszeit aufgezogen worden sei, um Uhren aufzuziehen.
Wenn wir uns jetzt Menschen vorstellen, die Automaten sind, die Uhren sind, dann haben wir es mit einer Maschinenwelt zu tun, deren einziger Sinn darin besteht, sich selbst am Laufen zu halten. Das heißt, jede Handlung bezweckt um Ecken herum ihre eigene Ermöglichung. Die ganze Welt ist eine riesige Tautologie. Wir sind gefährdet, immer nur die jeweils ablaufende Handlung als ein Mittel zu sehen für irgendein anderes Ziel. Man kommt aber nie am Ende, am obersten Ziel der Zielhierarchie an. Um da rauszukommen, ist es wichtig, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was machen wir hier eigentlich? Wozu das Ganze? Wozu eigentlich etwas können? Ja, sind wir nur da, um immer nur mehr zu können? Das ist absurd. Ja, dann sind wir die deutschen Uhrmacher par excellence. Das Können ist nur dann nicht absurd, wenn es dazu dient, dass man sich aufhält in dieser Welt, dass man in ihr ankommt.
Und zum Ankommen brauche es Ideen, wie man die gewonnenen Möglichkeiten nutzen wolle. Die technischen Möglichkeiten helfen, Zeit zu sparen. Was aber tun in der gesparten Zeit? Da die Handlungslogik des Seins noch unterentwickelt sei, machten viele in der gewonnenen Zeit weiter das, was sie gelernt hätten, nämlich Zeit sparen, um noch mehr zu können.
Es geht den Leuten auf die Nerven. Die Rationalisierung der Zeit durch Handys, man kann überall anrufen und erreicht werden, durch Computer, man kann immer schneller zum Beispiel mit Texten umgehen, durch Autos, Flugzeuge, Massenverkehrsmittel, dass also die Zeitrationalisierung nicht etwa dazu führt, dass die Leute sich jetzt dem Projekt des Seins zuwenden, nachdem doch das Projekt des Könnens schon zum akzeptablen Niveau getrieben wurde, sondern wir packen in die gewonnene Zeit 10 neue Projekte wieder rein und haben weniger Zeit als vorher. Eine Handlungslogik des Seins schaut ganz anders aus als eine Handlungslogik des Könnens. Ankunft ist ein ganz anderes Projekt als Steigerung. Und es will zunächst mal nicht richtig in den Kopf rein, dass man beides gleichzeitig als Herausforderung herangetragen bekommt.
Wie kann solches gelingen? Die Arbeit der Ankunft ist der Arbeitstitel des neuen Buches, an dem Gerhard Schulze schreibt. Ist das Ankommen Arbeit? Kann man, wie das Beispiel V.S. Naipaul nahelegt, durch geduldiges Wiederholen im eigenen Leben ankommen?
Musik Also ich behaupte mal, dass mein Tag und mein Leben hier mindestens so abwechslungsreich ist wie Ihres oder wie das der Leute hier in unserer Straße. Das stellt sich keiner vor. Aber tatsächlich ist es ein sehr geregeltes Leben. Nicht im Sinne, dass alles festgelegt ist, aber der Rhythmus ist festgelegt.
Johanna Domek ist Priorin eines Benediktinerinnenklosters in Köln. An der Brühler Straße liegt das Klostergebäude aus dem 19. Jahrhundert mit einem großen Garten, mitten in der Stadt, aber von einer Klostermauer umfriedet. 28 Schwestern beten und arbeiten dort. Ihr Leben orientiert sich an der Ordensregel des heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert. So sind sie Fachfrauen für Wiederholungen.
Dieses Lebenskonzept, das steht damit, dass man sich auf diesen Rhythmus einlässt und in diesem Rhythmus geht. Und das ist eben ein Rhythmus, der maßgeblich gezeichnet ist von dem immer wiederkehrenden Gebet. Also 5-mal am Tag, jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Ohne Abwechslung, sage ich mal, immer die 150 Psalmen und die Lesungen aus den Evangelien und den neutestamentlichen Briefen und so, immer dasselbe, kann man sagen.
Im ständigen Wiederholen der gleichen Gebete und Texte mögen die meisten Menschen etwas Langweiliges sehen. Für Schwester Johanna aber reichern sich die alten Texte mit immer neuen Lebenserfahrungen an.
Das sind Psalmen oder Gebete, die seit nahezu 3000 Jahren von Menschen gebetet worden sind. Wenn Sie sich mal vorstellen, was an verschiedenen Kulturen und Lebenserfahrungen da mit eingeflossen sind. Meiner Erfahrung nach, ich bete jetzt ungefähr 32 Jahre, da sind Grundworte des Lebens wie Klage, Unrecht, Hoffnung, Vertrauen so stark drin ausgeprägt, dass ohne jede Generation ihre Erfahrungen da hineinlegen kann.
Schwester Johanna findet sogar, dass sie im Kloster Abenteuer erlebt.
Ob einer in einem Abenteuer ist oder ob einer ein Abenteuer erlebt, das sind zwei gänzlich verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das Abenteuer, was zum Beispiel bei uns im Klostergarten immer passiert, wie viel Sterben und wie viel Aufbrüche, man kann auch einfach dran vorbeilaufen. Das Abenteuer, was darin besteht, wenn einer Angst hat und es wagt, über die Angst zu kommen. Das sind die Abenteuer, die ich erlebe. Ne?
Mein geschichtlicher Hintergrund, gepaart mit der Unsicherheit, die Bildung und Ehrgeiz in mir ausgelöst hatten, hatte mich mit einem Bewusstsein vergangener Größe in die Welt hinausgeschickt und mich England mit der ganzen Dünnhäutigkeit des Fremden, des Außenseiters, erleben lassen. Und ironischerweise oder angemessenerweise fiel nun, da ich auf dem Gelände dieses geschrumpften Landsitzes wohnte und meine Spaziergänge machte, meine Dünnhäutigkeit von mir ab. Und in dem verwilderten Park und Obstgarten am Rande der Feuchtwiesen fand ich mich von der Schönheit umgeben, die nicht nur meinem Wesen vollkommen entsprach, sondern überdies auch noch sämtlichen schwärmerischen Vorstellungen, die sich ein Kind in Trinidad nur je von der englischen Landschaft machen konnte.
Mit Sicherheit gehört das zu den Grundelementen nicht nur des monastischen, sondern des geistlichen Lebens, ne? Präsent sein, da sein, wo man ist. Ohne diese Flüchtigkeit oder ohne diese Schnelllebigkeit, der heute, finde ich, eigentlich traurig, so viele Menschen aufsitzen, sie sind ja nicht froh dabei. Diese Schnelllebigkeit macht ja nicht froh. Ist auch nicht besonders gesund, aber das, was wir hier versuchen, ist im Grunde eine Bekehrung weg von der Flüchtigkeit, von der Schnelllebigkeit auf das Einlassen, eine Bekehrung zum sich Einlassen.
Auch wenn Aufmerksamkeit für das Kleine und Konzentration auf das Wesentliche in der Wiederholung liege, gäbe es dennoch einen Fortschritt im Kloster, findet Schwester Johanna.
Ein Fortschritt im Sinne von Gehen? Schon. Ich finde, das Bild vom Gehen ist ein sehr gutes, um deutlich zu machen, was mir wichtig ist. Zum Gehen, bei jedem Schritt, ne, gehört einerseits dazu, dass ich Grund unter den Füßen habe, also das Stabile. Und dass ich es wage, mit einem Fuß das Stabile zu verlassen und einen Augenblick in der Luft zu hängen, bis der wieder sich aufsetzt. Und diese Art von Wegbild zeigt, glaube ich, wie sehr wir notwendig beides brauchen. Und genau das versuchen wir ja hier durch diesen rhythmisierten und durch Gebet gegliederten Tagen.
Jürgen Moltmann, emeritierter evangelischer Theologieprofessor, findet ebenfalls, dass ein christliches Zeitverständnis beides enthalte, den Rhythmus und das Fortschreiten.
Und der Ausdruck dafür heißt Wiedergeburt. Wiedergeburt meint, dass etwas wiederkommt und doch eine neue Geburt passiert. Und so hat man gedacht, das Neujahrsfest ist die Wiedergeburt des Jahres und jeder Sonntag ist die Wiedergeburt der einer Woche. Und in einer Geburt ist alles angelegt, was an Möglichkeiten für ein Leben bereit ist.
Die fortschreitende Zeit werde eigentlich in der Erneuerung von Wochen und Jahren rhythmisch erfahren, sagt Jürgen Moltmann. In den 60er Jahren wurde er mit der Theologie der Hoffnung berühmt. Seine Zeiterfahrung ist von der Hoffnung geprägt.
In diesem Rhythmus der Erneuerung von Zeit steckt das Element des Neuen. Im neuen Jahr erwarte ich nicht nur den Rhythmus, dass nun wieder ein Jahr kommt und nach jedem November kommt wieder ein Mai und so weiter. Diesen Rhythmus erwarte ich nicht, sondern ich erwarte, dass etwas Neues darin kommt. Warum sagen die Juden im Neujahrstag das nächste Jahr in Jerusalem? Seit 2000 Jahren waren sie nicht da gewesen. Jetzt können sie wieder zurück nach Jerusalem, weil sie etwas erwartet haben, was einmalig sein wird. Und so erwarte ich auch, wenn ich Neujahr feiere, dass im neuen Jahr etwas Neues passiert. Etwas Neues, Überraschendes, worauf ich mich freuen kann, was ich vielleicht auch fürchten kann. Aber ich erwarte nicht, dass sich alles wiederholt, denn es wiederholt sich nichts im Leben.
Eines von Moltmanns späten Werken trägt den Titel »Das Kommen Gottes«. Gott komme den Menschen aus der Zukunft entgegen. Moltmann kehrt den Zeitstrahl um. Die Gegenwart wachse nicht, mehr oder weniger zwangsweise, aus den Gegebenheiten der Vergangenheit, sondern aus den unendlichen Möglichkeiten der Zukunft.
Jede Gegenwart entwickelt sich aus den Möglichkeiten der Zukunft. Und in den Möglichkeiten der Zukunft sind auch die Möglichkeiten Gottes enthalten. Das heißt, das überraschend Neue, das Unberechenbare. Alle Propheten sprechen von dem neuen Jerusalem, der neuen Schöpfung, dem neuen Gesang. Und damit blickt man in die Zukunft als in den Bereich des Gottmöglichen. Old New Orleans Jazz. Ja, dieses, wir kennen diesen Leichenzug, wo erst getragene Trauermusik gespielt wird und dann schlägt es plötzlich um in eine Tanzmusik.
Also einerseits gibt es tatsächlich immer wieder das Neuland. Und wer sich nur auf das Bekannte verlassen würde oder auf das, was man schon weiß, der kann, glaube ich, nicht gut Mönch oder Nonne werden. Da ist dieses Element von Aufbruch, von weitergeführt werden, ein ganz existenziell dazugehörendes Element.
Die Nonne stimmt dem Theologieprofessor zu. Auch im konzentrierten Wiederholen ereigne sich Neues und letztlich ist es für beide Gott, der garantiert, dass etwas Neues unter der Sonne geschieht.
Wenn Sie es jetzt mit dem Wort vom Advent eben nehmen wollen, im Advent steckt eben beides drin, ne? Lateinisch Adventus, Ankunft, Englisch Adventure, Abenteuer. Im liturgischen Jahr ist die Zeit, wo es um die Ankunft Gottes geht. Dass das nur klappt, dass Gott ankommen kann, wenn der Mensch auch bei sich ankommt, in der Realität ankommt, da wo Gott eben landen will, in der Realität und nicht in der Illusion.
Im Kirchenjahr ist es gut, sich im Advent vorzubereiten auf die Ankunft Christi, des Erlösers, in dem Gott in niedriger Gestalt schon bei uns ist, und das jedes Jahr zu wiederholen, um sich einzuüben in das Leben, das wir ständig im Advent führen. Wir sind immer im Advent. Im Blick auf das Kommen Gottes, weltgeschichtlich, auch im Blick auf unser eigenes Leben. Und insofern ist der Advent ein Einüben in das allgemeine Leben im Advent.
Diese Übung nehmen die Benediktinerinnen auf durch das wiederholende Beten und Singen, durch den Rhythmus ihrer Tage, damit sie durch die Wiederholung bei sich selbst ankommen.
Nach meinem christlichen Glauben will Gott in der Realität ankommen. Das heißt, ich muss da sein, wo ich bin. Ich erzähle eine Geschichte von so einem Eisen. Also irgendwie indisch ist das, ne?
Ein in der Meditation erfahrener Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könne. Er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir auch, aber was tust du noch darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wieder sagten die Leute, das tun wir doch auch. Er aber sagte zu ihnen, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.
Es ist keine kleine Übung, gegenwärtig zu werden. Sich immer wieder aus dieser Zerstreutheit oder eben Zerfleddertheit, die jeder von uns ja kennt, ist, herauszuholen und zurückzuholen. Und diese gemeinsamen Gebetszeiten, die wir haben, mit dem immer gleichen Psalmen, das sind dann eben solche Sammlungspunkte. Dafür braucht es so ein Wiedererkennen von Wort, Geruch, Melodie. Jeder Mensch hat das.
Das Wiedererkennen kann auch Jahre und Jahrzehnte überbrücken. In manchen Augenblicken fallen Vergangenheit und Gegenwart in eins, wenn in der Gegenwart eine Sehnsucht der Vergangenheit aufblitzt oder wiedergeholt wird.
Als Kind bin ich also oft gerne in unsere Dorfkirche gegangen, auch wenn niemand da war, weil ich den Raum gut fand. Der tat mir gut, ne? Der war weit und groß und hell. Und da konnte ich einfach gut drin sein. Und das hat mein Kirchenbild und meine Gottesvorstellung wahrscheinlich ungeheuer geprägt. Also ich glaube, alle Kirchenräume, in die ich gehe, werden unbewusst an diesem Kirchenraum von damals gemessen.
Zu meiner Rechten lag der weite, flache Hang, wo mich früher die schwarz-weiß gefleckten Kühe, zumal wenn ich sie als Silhouetten vor dem Himmel sah, immer an die Kondensmilch-Etikette meiner Kindheit erinnert hatten. Und besonders an einen Malwettbewerb, der vom Hersteller der Kondensmilch einmal für uns Schulkinder veranstaltet worden war. Das Bild oder der Umriss, den wir ausmalen sollten, war eine vergrößerte Version des Etiketts selbst. Welche Wonne, sich so viele Ausmalvorlagen nehmen zu dürfen, wie man nur wollte. Was für Landschaften entstanden da vor dem Auge eines Kindes, dem Kühe wie die auf dem Bild und glatte, grasige Hügel wie die auf dem Bild etwas ganz Fremdes waren. So, dass ich an Sonnentagen, noch dazu, wenn sich oben an der Hangkante ein paar Kühe vor dem Himmel abhoben, in einem Winkel meiner Fantasie jedes Mal wieder überzeugt war, dass eine winzige, ferne Sehnsucht ihre Erfüllung gefunden hatte. Und dass hier vor mir das Urbild der Zeichnung auf dem Kondensmilchetikett lag.
Ich höre mir zum Beispiel ganz oft die Goldberg-Variationen an. Und in den Goldberg-Variationen gibt es ja auch nochmal die Wiederholung. Ja? Und Glenn Gould hat zweimal die Goldberg-Variationen eingespielt, kurz vor seinem Tod und am Anfang seiner Laufbahn.
Ein Beispiel für die Handlungslogik der Ankunft ist dem Soziologen Gerhard Schulze die klassische Musik. Aus einem begrenzten Vorrat an Werken werden immer wieder neue Interpretationen gespielt, die sich in Nuancen unterscheiden. Trotzdem hört er immer wieder gerne klassische Musik.
Was macht mich so interessiert daran, die Nuancen, die Unterschiede zu hören und doch immer wieder dasselbe, auch dieselbe CD aufzulegen? Es ist für mich ein Anhalten der Zeit und es ist eine Selbstbegegnung für mich, denn ich verbinde mit diesen Stücken Gefühlserinnerungen, die sich zu Zeiten, früheren Zeiten mal aufgebaut haben und in denen ich mich selber wiederfinden kann. Und nichts ist so dazu prädestiniert, einen zu sich selber zurückzubringen wie Gerüche, Geschmäcker und Musik.
Liturgie und Kirchen, ja, das ist ja so ein paradoxes Spiel. Einerseits Advent, Gott, der Mensch wird in Jesus Christus und ankommt. Und andererseits ist Gott schon da und wir müssen erst noch ankommen. Aber eben nicht im Fernen, nicht in irgendetwas Fremden, sondern bei uns selbst, in dem, was wir sind.
Und in den Momenten, in denen das Vergangene uns gegenwärtig wird, in diesen Momenten sind wir vielleicht in besonderem Maße bei uns selbst. Am Ende seines Buches über das Rätsel der Ankunft berichtet V.S. Naipaul, dass er aus dem südenglischen Tal zur Beerdigung seiner Schwester nach Trinidad fliegt. Obwohl auch die Familie der Schwester nicht besonders religiös ist, werden nach der Totenverbrennung doch die alten hinduistischen Rituale vollzogen, die die indischstämmige Gemeinschaft auf Trinidad bewahrt hat.
Unsere heilige Welt, die von unseren Familien an uns weitergegebenen Heiligtümer, diese heiligen Stätten der Kinderzeit, heilig, weil in den Glanz der Kinderzeit getaucht, doppelt und dreifach heilig für mich, der ich sie in der Ferne Englands viele Bücher hindurch in meiner Fantasie bewohnt und den Anfang aller Dinge dort angesiedelt, mir eine imaginäre Heimat aus ihnen zurechtgebastelt hatte. Unsere heilige Welt war vergangen. Mit jeder Generation entfernten wir uns ein Stück weiter von ihr. Aber wir erschufen uns die Welt neu. Jede Generation erschafft sie sich neu.